SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Der FDP-Generalsekretär Gyesaray ist zurückgetreten. Er hat die Verantwortung für das sogenannte D-Day-Papier übernommen. D-Day, offene Feldschlacht, Torpedo. Die FDP hatte den Ausstieg aus der Ampel demnach nicht nur genau geplant, sondern hat sich da auch einer Kriegsrhetorik bedient. Das entsprechende Papier hat die FDP mittlerweile selbst veröffentlicht. Ich spreche mit Georg Schwarte im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Herr Schwarte, die Äußerung von Bijan Gyesaray war ja denkbar knapp vor gut einer halben Stunde. Er habe keine Kenntnis von dem Papier gehabt. Wie glaubwürdig ist das angesichts der Bedeutung mit dem dann folgenden Ausstieg aus der Ampel?
Ja, das muss sich jeder selber fragen. Er ist der Generalsekretär, hat gerade zuletzt noch gesagt, das Papier ist auf Ebene der Mitarbeiter entstanden. Niemand aus der Führung kannte es. Er hat am 18. November noch gesagt, D-Day, dieser Begriff ist nicht verwendet worden. Das sei eine mediale Frechheit, so etwas zu berichten. Jetzt wissen wir, es war anders. Und es ist schwer vorstellbar, dass der Generalsekretär einer Partei nicht weiß, was für Papiere der Bundesgeschäftsführer der FDP, Carsten Reimann heißt der Mann, schreibt. Übrigens, Carsten Reimann, auch das noch sei gesagt, vor wenigen Minuten ist auch er zurückgetreten, um Schaden von der Partei abzuwenden, wie er schreibt. Das war übrigens auch eine Begründung von Bijan Gyesaray, indem er sagte, er möchte seine Glaubwürdigkeit schützen und auch die Glaubwürdigkeit der FDP.
Sind das eventuell Bauernopfer? Ist auch der Parteivorsitzende Christian Lindner beschädigt?
Naja, das hängt bleischwer natürlich auch an den Füßen von Christian Lindner und an seinem Wahlkampf. Er ist der Spitzenkandidat. Er hat am Morgen noch gesagt in der Rheinischen Post, als er gefragt wurde, hat die Partei rund um den Koalitionsbruch hier ein falsches Spiel gespielt? Nein. Also er legt sich da sehr klar fest, aber innerhalb der Partei, da grummelt es nicht nur, da ist jetzt wirklich Empörung da. Franziska Brandmann, die ist Vorsitzende der Julis, die hat gesagt, nicht nur die Öffentlichkeit muss doch den Eindruck gewinnen, über Wochen getäuscht worden zu sein, sondern auch die eigene Partei. Das gelte auch für sie selbst. Und dass das Papier überhaupt erstellt wurde, lasse tief blicken. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die ist Präsidiumsmitglied, sitzt im Europaparlament, die sagt, jetzt ist ausschließlich Selbstkritik und Aufarbeitung gefragt. Das gilt übrigens dann ja auch für den FDP-Chef Lindner. Der ist der Spitzenkandidat im Wahlkampf. Der ist derjenige, der mit Empörung und fast mit Tränen in den Augen nach dem Ampelbruch am Tag danach gesagt habe, er sei vor die Tür gesetzt worden. Und der Kanzler, den hat er beschuldigt, der habe das alles sehr genau geplant. Jetzt wissen wir, das Papier liegt hier vor mir, diese D-Day-Ablaufpyramide. Es handelt sich um eine minutiöse Choreografie der FDP, inklusive übrigens Redemanuskript für Christian Lindner direkt nach dem Ampelbruch.
Also Christian Lindner ist jetzt nicht unbedingt für Selbstkritik bekannt geworden bislang, aber wir sind im Wahlkampf. Wie groß kann der Schaden da sein für die FDP? Die Partei hatte ja noch versucht, die Deutungshoheit über die Affäre zu bekommen. Kann das noch gelingen jetzt?
Also die Deutungshoheit ist weg, das muss man ganz klar sagen und der Schaden ist immens. Es geht auch am Ende des Tages um Glaubwürdigkeit. Nicht nur um Stilfragen, die sind schon beantwortet. D-Day, der Begriff, alle haben sich darüber empört. Wie kann man so ein Wort verwenden? Beginn der offenen Feldschlacht, das war übrigens Phase 4 dieser Ablaufpyramide, die da entworfen worden ist. Feldschlacht, der Begriff Torpedo ist gefallen. Da fragen sich die Leute natürlich, wie kann man so etwas schreiben? Das fragen sich nicht nur FDP-Politiker. Das ist natürlich auch die Opposition, die sich jetzt zu Wort meldet. Der SPD-Generalsekretär Mirsch fordert eine Entschuldigung von Christian Lindner und sagt, dieses verantwortungslose Handeln zerstöre das Vertrauen der Bürger in die demokratischen Institutionen. SPD-Chef Lars Klingbeil sagt, jetzt ist gut, dass es langsam alles herauskommt und die Bürger sich selbst ein Bild machen können. Natürlich ist das jetzt auch Teil des beginnenden Wahlkampfes. Ich zitiere nur noch mal Wolfgang Kubicki, der ist immerhin Vize-Parteichef gewesen. Der hat, als damals die ersten Berichte darüber auftauchten, von Lügen und Märchen gesprochen, die da verbreitet würden in den Medien. Jetzt sagte er, naja, die Aufregung, die halte er für weitgehend parteipolitisch motiviert und für die ersten Schatten eines sehr schmutzigen Wahlkampfes. Die FDP ist selbst offenbar beteiligt an diesem schmutzigen Wahlkampf.
Hat ein Problem, muss man sagen, denn auch von der CDU gibt es jetzt ja schon Äußerungen. Naja, also vielleicht möchte man mit so einer Partei dann künftig keine Koalition mehr führen, so etwa.
Das ist für die FDP eine wirklich unbequeme Lage. Man darf gespannt sein, wie Christian Lindner versucht, jetzt wieder in die Vorwärtsverteidigung zu kommen. Die Partei ist in der Defensive. Die Äußerungen aus der Partei lassen nichts Gutes erahnen. Wie gesagt, ich habe das Grummeln angesprochen. Und am Ende dieser Kette steht der Parteichef. Und der heißt Christian Lindner.
Vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Berlin von Georg Schwarte. Der FDP-Generalsekretär Gyurcsány hat die Verantwortung gezogen für das sogenannte D-Day-Papier der FDP zum Ampelausstieg. Dieses Jahr könnte im Saarland das regenreichste seit Jahrzehnten werden, wenn wir jetzt heute so rausgucken. Schönstes Spätherbstwetter, ja, aber erinnern wir uns mal an das Pfingsthochwasser. Da war da schon deutlich spürbar, wochenlang vorher schon viel Regen und an Pfingsten wollte es dann gar nicht mehr aufhören. Durch den Klimawandel werden Ereignisse, bei denen innerhalb kürzester Zeit extrem viel Regen fällt, wahrscheinlicher. Städte und Gemeinden müssen sich darauf vorbereiten, das ist klar, auch das haben wir erleben müssen. Und die meisten im Saarland, die haben da bereits mit angefangen. Die haben ein Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept erstellt. Auch die Gemeinde Querschied macht sich da jetzt auf den Weg. SR3-Reporterin Lea Kielnecker war gestern bei der Auftaktveranstaltung und hat sich angehört, was geplant ist.
Seit 2009, als ein Starkregenereignis eine Spur der Verwüstung in Querschied hinterlassen hat, verfolgt das Thema die Gemeinde nachhaltig. Allein dieses Jahr war Querschied zweimal von Starkregen betroffen. Einzelne Maßnahmen zum Schutz davor ergreift die Gemeinde laufend. Jetzt soll mit dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept der Rundumschlag kommen, sagt Bürgermeister Lutz Maurer.
Wir können natürlich sagen, wir haben hier ein marodes Kanalsystem, das sanieren wir. Wir können auch sagen, wir dimensionieren das auf. Das sind Dinge, die können wir tun. Aber jetzt hier zu sagen, was sind die Abhängigkeiten von der einen Maßnahme zu der anderen Maßnahme und was können wir tun, was können die Anwohner tun, was können Dritte tun, all das zu erarbeiten, ist natürlich ein Riesenaufwand und den können wir halt eben selbst auch gar nicht so stemmen in dem Maße.
Deswegen holt sich die Gemeinde jetzt Unterstützung. Das Land fördert das Vorsorgekonzept zu 90%. Ein Ingenieurbüro aus Göttelborn ist beauftragt, es zu erarbeiten, im engen Austausch mit den Bürgern.
Hier hat man jetzt die Chance, mitzuwirken, seine eigenen Probleme auch nochmal zu adressieren und dann vielleicht dazu beizutragen, dass dann kleinere Mosaiksteine zusammengefügt werden und dann vielleicht einen Effekt erzielen. Jeder, der mitarbeitet, wird dann halt eben auch Bestandteil dieses Themas sein und kann sich natürlich auch besser wiederfinden.
In den drei Ortsteilen der Gemeinde sollen dazu Bürgerworkshops stattfinden. Die Erfahrungen der Bürger sollen in die Starkregengefahrenkarten einfließen. Außerdem können sie Vorschläge für Maßnahmen machen. Gleichzeitig sollen sie aber auch Informationen bekommen, was sie selbst tun können, um sich zu schützen. Ein wichtiger Punkt findet Markus Schmidt aus Querschied.
Da Querschied jetzt schon drei- oder viermal betroffen war, interessiert es mich halt schon, was man für Vorsorge oder was man unternehmen kann, wenn es denn soweit ist. Es wird doch tritt ja doch plötzlich ein, was man denn unternehmen kann oder wie man sich besser schützen kann.
Monika Jung dagegen erhofft sich, dass die Gemeinde noch mehr für den Hochwasserschutz tut.
Es ist seit 2009 nicht viel passiert. Probleme sind genug da. Wir warten jetzt mal ab, was kommt und dann sehen wir weiter.
Ein bisschen Geduld wird es auf jeden Fall brauchen. Bis das Konzept Wirkung zeigt, können noch Jahre vergehen. Der Maßnahmenkatalog soll bis Anfang 2026 vorliegen. Erst dann kann Stück für Stück die Umsetzung beginnen.
Hochwasservorsorgekonzept für die Gemeinde Querschied. Gestern Abend gab es die Auftaktveranstaltung dazu. Lea Kielnecker berichtet hier für die Region am Mittag auf SR3. In Lummerschied bei Heusweiler, da gibt es seit 4 Jahren zum ersten Mal eine Kita. Komplett passend heißt sie natürlich Lummerland, das lag auf der Hand. Aber wie auf der beschaulichen Insel Lummerland leben gerade die Eltern und Kinder dort momentan nicht. Wegen eines Wasserschadens läuft die Kita momentan im Notbetrieb und zieht nächste Woche erstmal um. Von der Gemeinde Heusweiler fühlen sich die Eltern im Stich gelassen. SR3-Reporter Max Zettler dröselt die Situation für uns auf.
Die Information, dass die Kita in den Notbetrieb geht, war mit 2 Tagen Vorlaufzeit. Und das ist einfach deutlich zu kurz.
Was Rainer Jochem beschreibt, passiert ihm nach eigener Aussage nicht zum ersten Mal bei der Lummerland-Kita in Lummerschied.
Hätte die Gemeinde gesagt, es besteht Gefahr für Leib und Leben oder irgendeinen Grund angegeben, warum das so ist, wäre vielleicht auch mehr Verständnis seitens der Eltern da gewesen.
Eltern wie er haben das Gefühl, nicht genug Informationen von der Gemeinde zum Zustand der Lummerland-Kita zu kriegen. Anfang dieser Woche hat die Gemeinde den Eltern mitgeteilt, dass die Kita nächste Woche umziehen muss. In ein ehemaliges Kita-Gebäude ins Heusweiler Zentrum. Marco Lelle, ebenfalls Papa, hat gemischte Gefühle.
Die reine Information, dass es endlich eine Lösung gibt, die begrüßen wir ausdrücklich. Das ist absolut zum Wohle unserer Kinder. Das Problem an der Sache ist dann vielmehr, dass nach den 2 Wochen Notbetreuung eine Woche die Kita komplett gesperrt sein soll. Ich frage mich, ob es nicht möglich ist, mit professioneller Hilfe von Umzugsunternehmen oder wie auch immer, einen Umzug deutlich schneller zu engagieren, ohne dass es so lange Ausfallzeiten sind im Kindergarten.
Der Bürgermeister der Gemeinde Heusweiler, Thomas Riedelberger, sagt dazu:
Wir müssen dort eine Küche installieren, wir müssen uns um die Elektrik kümmern, wir müssen ja so das Gebäude herrichten, dass wir überall auf der sicheren Seite sind. Das kann ein Umzugsunternehmen nicht leisten. Es geht jetzt nicht darum, die kleinen Stühle von A nach B zu transportieren. Und wenn es natürlich schneller geht in dieser Woche, was wir uns auch wünschen, dann sagen wir auch schneller Bescheid, dann geht es auch schneller wieder los.
Die Lummerland-Kita bleibt dann erstmal zu. Laut Riedelberger ist noch gar nicht abschätzbar, wie lange die Kita geschlossen bleibt und was mit dem Gebäude passiert. Die Lösung mit dem Umzug habe sich sehr kurzfristig ergeben und diese Infos habe man so schnell wie möglich auch an die Eltern weitergegeben. Die Intransparenzvorwürfe der Eltern weist der Bürgermeister zurück.
Dass man meint, über alles immer kontinuierlich und minütlich quasi informiert werden zu müssen, das ist zum einen nicht so. Wir müssen in der Verwaltung einfach einen Handlungsspielraum haben, damit wir arbeiten können. Und wie man an dem Aufgabenkatalog sieht, den wir da in 2 Monaten abgearbeitet haben, insgesamt ist kein Tag vergangen, an dem wir nichts gemacht haben.
Auch dass die Eltern der Gemeinde in ihren E-Mails Unvermögen und Unwillen vorwerfen, findet Riedelberger nicht zielführend.
Es ärgert mich noch nicht mal so sehr, dass da Fragen gestellt werden. Die ersten wurden ja auch beantwortet, aber die Art und Weise und der Tonfall, der da angeschlagen wird, das entspricht eigentlich nicht dem gesunden Menschenverstand und wie man miteinander umgehen sollte.
Rainer Jochem von den Lummerschieder Eltern sagt dazu:
Wenn ich eine E-Mail schreibe, kriege darauf keine Antwort oder eine Antwort, die nichtssagend ist, was bleibt mir übrig? Dann muss ich mich im Ton etwas härter ausdrücken. Und die Gemeinde hat dann 2 Möglichkeiten. Entweder sie reagiert, sie beantwortet die Fragen, oder sie schmollt und sagt, der Ton ist mir zu hart.
Okay, haben Sie schon mal versucht, dort anzurufen?
Ja, haben wir auch schon mehrfach. Sehr schwierig, jemanden zu erreichen. In aller Regel erreicht man niemanden.
Sowohl die Gemeinde als auch die Eltern möchten in den Austausch gehen. Weil die Gesprächsangebote der Eltern nie wahrgenommen worden seien, wünschen sie sich jetzt, dass die Gemeinde auf sie zukommt, um die Wogen zu glätten.
Die Eltern der Kinder in der Kita in Lummerschied sind sauer. Die Kinder müssen umziehen innerhalb von kurzer Zeit. Und die Eltern fühlen sich nicht gut informiert von der Gemeinde. Max Zettler hat berichtet hier auf SR3. Die SV Elversberg spielt in der 2. Liga, so viel ist klar, und steht da zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte auf dem Relegationsplatz, Rang 3. Und es wird noch besser. Morgen geht's gegen den Tabellenführer Paderborn im Topspiel der 2. Liga. Ja, und da könnte Elversberg, wenn sie denn gewinnen, zumindest mal vorübergehend die Tabellenführung erobern. Viel Euphorie, aber auch Einordnung hat Marc Drum für uns gesammelt für die Region am Mittag.
Man stelle sich Folgendes vor. Die SV Elversberg spiele genauso schön erfolgreich weiter. Dann wäre Ole Bo kommenden Sommer tatsächlich Erstligasportdirektor der SVE.
Absolut, ja, das wäre was. Wäre super. Und ich gönne auch jedem die Euphorie.
Und Bernd Hof wäre Erstligabürgermeister von Spiesen-Elversberg.
Lassen Sie mich noch bis Ostern, dann werde ich mich darauf vorbereiten, ob ich Erstligabürgermeister bin oder nicht. Zweitligabürgermeister, das ist schon was Großes. Erstliga.
Ich hätte nichts dagegen.
Hätte auch Horst Steffen nicht, der dann ja Erstligatrainer der SVE. Euphorie, okay, Höhenrausch aber, nein, danke.
Dass wir erstmal sagen konnten, ey, wir sind unter den ersten dreien in der 2. Liga, das hat mich total gefreut, aber vielmehr war es bei mir einfach nicht.
Wenn man sieht, wie eng diese Tabelle ist, dann bin ich mir schon sehr bewusst, mit 2 Punkten weniger können wir auch ganz schnell auf dem 10. Platz sein. Deswegen fällt es mir nicht so schwer, die Bodenhaftung zu bewahren.
Der Sieg in Düsseldorf vergangenen Samstag war nach den Erfolgen zuvor gegen Berlin, Lautern, Hamburg, Hannover das nächste wieder dicke Ausrufezeichen aus der Elversberger Fußballfeder.
Habe mich natürlich auch sehr gefreut, weil wir, glaube ich, alle wissen, wie gut Fortuna Düsseldorf ist, dass sie, glaube ich, in diesem Kalenderjahr vielleicht die meisten oder zweitmeisten Punkte in der Liga geholt haben.
Und jetzt, in dieser Saison, glänzt Elversberg mit dem besten Torverhältnis, dem besten Spieltagsnotendurchschnitt. Der vor 2,5 Jahren noch Regionalligist schießt sich nach oben in der Tabelle und in der Wahrnehmung.
Ich hatte eben ein Telefonat mit einem Herrn aus Ulm. Das Erste, was er gefragt hat, was denn hier in Elversberg los? Ja.
Und da haben Sie was geantwortet?
Ja, das ist einfach toll, einfach nur. Ja, das ist, man nimmt das Positive mit. Und man hofft auch, dass wir es bis zum Ende der Saison so tragen können und dann sehen wir, was passiert.
Dann noch tabellenbedingt ein Abschlussrätsel mit dem Trainer Horst Steffen. Welche saarländischen Mannschaften waren denn schon mal erstklassig?
Weiß ich nicht. Neunkirchen waren die in der ersten Liga.
Stimmt. Wer noch?
Saarbrücken.
Und?
Homburg.
Also könnte Elversberg die Nummer 4 werden.
Mir ist das recht. Also ich will, wie gesagt, nichts verhindern, aber ich bin aktuell auch nicht so weit.
Und daher ganz einfach
Fokus auf den Dingen, die wir beeinflussen können und viel mehr nicht.
Also was zählt es auf dem Platz, das wissen wir ja alle, weil wir ja auch immer schön fleißig hier SR3 hören. Und wir berichten natürlich auch morgen über das Spiel Elversberg gegen Paderborn. 13 Uhr ist Anpfiff, hier auf SR3 verpassen Sie nichts. Im Stadion natürlich auch nicht, das Wetter passt. Sie können Daumen drücken und vielleicht dabei sein, wenn Elversberg die Tabellenführung in der zweiten Bundesliga übernimmt.